Guten Morgen, möchte ich euch ganz herzlich einladen zu den regelmäßigen Gottesdiensten hier im Haus. Wir kommen jetzt wieder so im regelmäßigen Turnus. Mittwoch 16 Uhr, das Thema wird sein, Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Und ich werde über Okkultismus sprechen, Besetzung. Viele Leute haben sich eingelassen mit okkulten Dingen und kommen nicht mehr los. Heute Morgen ist mein Thema, verstehst du deine Erlösung? Erlöst. Jesus ist auferstanden, wir wissen ja, was er alles getan hat, aber verstehst du, was das alles ist? Erlösung. Erlöst von was? Wofür? Wovon? Erlöst. Wovon? Wofür? Erlöst von dem Verderben. Ich zähle mal eine ganze Liste, damit du dir aufschreiben kannst, dir merken kannst, wovon du erlöst bist, damit du auch Dankeschön sagen kannst. Die meisten Leute sagen, ich weiß nicht, wofür ich danken sollte. Wir haben so viel Grund für das, was Gott getan hat, durch Jesus Christus für dich und mich. Wir sind erlöst vom Fluch der Sünde, vom Fluch des Gesetzes, vom Fluch der Generationen. Wir sind erlöst vom ewigen Tod. Wir sind erlöst von der Schuld. Wir sind erlöst von der negativen Vergangenheit. Das musst du nur akzeptieren und annehmen. Wir sind erlöst von der Hoffnungslosigkeit. Wir sind erlöst von der Einsamkeit. Niemand darf mir sagen, ich bin einsam. Ich habe Vater, Sohn und Heiliger Geist und eine Milliarde Engel um mich herum. Also ich bin nicht einsam. Wer noch mit Einsamkeit klagt und jammert, der hat Gott nicht verstanden. Der lebt hinterm Mond. Ich bin nicht mehr einsam. Ich habe den ganzen Himmel. Ich muss sagen, Engel, hört auf zu singen. Das wird mir schon im Kopf. Gib mir Ruhe. Denn jedes Mal, wenn man einen Sünder zum Heiland führt, jubilieren die und unterbrechen mich in meiner Arbeit. Einsam. Weißt du, wenn du mit Gott richtig lebst, leidest du nicht mehr unter Einsamkeit. Die, die nicht richtig mit Gott leben, die haben nur Probleme mit Einsamkeit. Jammern und sagen, mich versteht niemand, mich hört niemand zu, mich hört der ganze Himmel. Also ich bin erlöst vom Fluch der Einsamkeit. Du musst nur richtig zu Gott stehen. Ich bin erlöst von der geistigen Unwissenheit, erlöst von falschen Religionen. Durch die Taufe ist alles erledigt, abgehakt, vorbei. Ich bin befreit vom falschen Gottesbildern. Der alte Mann, der da steht und ruht, mein lieber Freund, ich sage dir, so von diesem Polizeigott. Ich bin erlöst von diesem Polizistengott. Ich bin erlöst von geistiger Unterdrückung. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Ich darf alles. Ich mach bloß nicht alles. Ich habe zu allem nicht die Zeit hier auf dieser Erde. Ich kann alles und ich werde alles machen, was ich machen möchte. Wenn nicht heute, dann in alle Ewigkeit. Irgendwann. Ich bin befreit von allen Zwängen, von der geistigen Bevormundung. Ich bin befreit vom Götzendienst, erlöst. Ich muss nicht mehr da irgend so ein Kalb anbeten, einen Ochsen oder Frosch oder eine Zwiebel. Ich bete Gott, den lebendigen Schöpfer des Himmels und der Erde an. Ich bin erlöst von den Dämonen. Für mich gibt es keinen Teufel. Für mich hat der Teufel nichts zu sagen. Mich interessiert der dumme Kerl nicht mehr. Den lasse ich laufen, den verscheuche ich, so wie man Ungeziefer verscheucht. Und die sind weg. Nein, nein, das müssen wir nicht weg. Wenn dein Teufel zu dir kommt, dann musst du klatschen. Nicht, wenn ich was sage. Weißt du, wenn ich Probleme habe und du musst lernen, wenn du Probleme hast, musst du es so machen und die verschwinden. Leg ein Wort Gottes auf oder fang an, laut Bibel zu lesen. Bist erlöst. Der Teufel hält in der Gegenwart Gottes nicht aus. Ich bin erlöst von allem Aberglauben, erlöst von allem Irrtum, erlöst von allen Irrwegen. Ich bin auf dem Weg des Lebens. Ich werde heute Morgen ein paar Dinge sagen, wo du vielleicht erschüttert bist, auf der einen Seite. Aber du wirst sicher sein, Gott sei Dank, ich bin erlöst. Ich habe mit meiner alten Geschichte nichts mehr zu tun. Ich bin auf dem Weg des Lebens. Auf der Autobahn des Lebens. Ich fahre Vollgas weiter. Das Kreuz, ich gehe das durch, das nehme ich mit, das muss ich mitnehmen. Schmerzen, Probleme, Kämpfe, Anfechtung, das muss ich mitnehmen. Aber das alles überwinde ich. Ich bin erlöst von der Armut, erlöst vom Mangel, erlöst von Pharisäern. Weißt du, den selbstgerechten Scheinheiligen. Ich bin erlöst von sinnlosen Vorschriften, erlöst vom fremden Joch. Du musst, knie dich hin, steh auf, fall die Hände, mach die Augen zu oder mach die Augen auf. Kann ich alles vergessen. Ich habe mein wahres Ich gefunden. Ich bin erlöst von diesen falschen Idealen und Vorstellungen. Bin erlöst von der Ungerechtigkeit. Bin erlöst vom Kult und allen Kulten, egal was es ist, ob heidnisch, jüdisch, buddhistisch, christlich oder neonazistisch. Von allen ganzen, von den ganzen frommen Zirkus bin ich erlöst. Ich bin erlöst von den Opfern. Ich muss nichts mehr opfern. Es ist auch ein bisschen so komisch. Ich habe noch nicht ein anderes Wort gefunden. Da müssen wir helfen. Für Opfer. Wir müssen keine Opfer bringen. Christus ist das Opfer für uns geworden. Seit Golgatha brauchen wir keine Opfer mehr. Höchstens Dankopfer noch. Aber nicht mehr. Nur noch Dankopfer. Er ist das Opfer geworden. Ich bin erlöst von Blindheit, von allen Fehlern und Dummheiten, die ich gemacht habe. Alles hinter mir. Ist das nicht schön? Oh, da solltest du Halleluja sagen. Du solltest begeistert sein. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich bin erlöst von der Kurzsichtigkeit. Ich bin erlöst von der Orientierungslosigkeit. Ich bin erlöst von Verletzungen. Überleg einmal, wovon du alles erlöst bist. Fang an, zähl auf, der mich erlöst vom Verderben, was es alles beinhaltet. Der mich krönt mit Gnade, der mein Haupt salbt, der mich nach oben bringt, nicht nach unten. Gott bringt dich nicht nach unten, Gott bringt dich immer nach oben, selbst wenn es manchmal nach unten geht. Das ist nur jetzt verkehrt mit der falschen Brille. Aber denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Er hat uns erlöst von allem Missbrauch. Erlöst von allem Bösen, von allen Zwängen, von allen Ängsten. Und Gott hat mich erlöst und er ist stolz auf mich. Ich habe im Evangeliumsrundfunk dies kürzlich da im Fernsehen und da hat eine Pornodarstellerin ihr Zeugnis gegeben, wie sie sich bekehrt hat, wie sie zu Jesus gefunden hat. Und sie hat gesagt, Gott, sie hat zuerst Sünde gedient, eine professionelle Pornodarstellerin. Sie hat sich bekehrt, Christus gefunden vor einigen Jahren und sagt, Gott ist stolz auf mich. Auch wenn ich in der Sünde gelebt habe, auch wenn ich die Sünde verherrlicht habe und wenn ich Dinge getan habe, was sogar hässlich und scheußlich ist, aber jetzt durch die Gnade Gottes, Gott ist stolz auf mich. Kann Gott auf dich auch stolz sein? Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und weißt du, Jesus muss nicht nur damals auferstehen, heute Morgen muss Jesus in dir, in mir auferstehen. Was nützt es, wenn er damals auferstanden ist und in dir noch nicht auferstanden ist? Jesus starb, um uns Sünder, Menschen gerecht zu machen. Und jetzt leben wir und machen andere Menschen frei. Komm, steh auf, sagt Jesus. Bleib nicht sitzen, wo du sitzt. Deine Situation von heute ist passé, vor Jahr Milliarden, abgehakt. Abgehakt, abgehakt. Weißt du, als ich über die Auferstehung nachdachte, habe von Gott ein Bild bekommen. So wie in der Wissenschaft, wenn man sagt, das Licht von fernen Planeten, Galaxien und Sternen, das Licht braucht manchmal Jahrmillionen bis und Milliarden, bis es zu uns ankommt. Und was bei uns manchmal so als Stern oder als Licht am Himmel erscheint, das ist vielleicht vor Jahrmillionen passiert, aber jetzt erst angekommen. Die Auferstehung Jesu, Geschwister und Freunde, ist nicht passiert vor 2000 Jahren, vergiss das. Vergiss das. Die Auferstehung Jesu ist passiert vor Jahrmilliarden in der Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt. Deine Erlösung ist passiert nicht erst vor 2000 Jahren. Deshalb konnten die Alten im Alten Testament ganz anders glauben. Die haben nicht geglaubt, jetzt da kommt und wer weiß, schafft er es nicht. Er hat es geschafft vor Jahrmilliarden. Ich rede es so mal, damit du siehst, aus der Ewigkeit, der Sündenfall passierte, Luzifers Fall passierte in der Ewigkeit, nicht auf Golgatha. Der Teufel flog aus dem Himmel in der Ewigkeit, nicht erst seit gestern. Es ist bei uns erst angekommen, von Jahrmilliarden voraus. Denk nur ein bisschen drüber nach und du bekommst eine ganz andere Begeisterung für deine Glaubenshoffnung. Ostern versteht man nur über den Heiligen Geist. Ich kann das erklären, historisch erklären, ich kann das tun und so weiter, aber du wirst es, ja, das ist wahr, es stimmt. Es ist okay, es ist in Ordnung. Ostern ist so ein Tag, wo Menschen, die Gott nicht kennen, damit nichts anfangen können, richtig. Weihnachten kann mal Geschenke geben, aber was macht man Ostern? Pfingsten schon weniger. Auferstehung ist ein Zeugnis dafür, dass Jesu Opfer angenommen wurde, dass Jesus angekommen ist beim Vater im Himmel. Dass Gott ihn bestätigt hat. Das ist die Auferstehung. Wenn Jesus nicht Genüge getan hätte, was Gott verlangt und das Gesetz erwartet, wäre Jesus nie und nimmer auferstanden. Aber du hast wohlgetan, mein Sohn. Die Auferstehung Christi und auch die Geburt Jesu ist so verborgen gewesen. Keiner hat es kaum richtig mitgekriegt. Die Einzigen, die ein bisschen mitgekriegt haben von der Auferstehung Jesu, waren eventuell die römischen Soldaten. Und sie fielen wie tot zu Boden. Aber sonst, alle anderen haben es nicht begriffen. Die Auferstehung bedarf des Glaubens, bedarf des Heiligen Geistes. bedarf der Offenbarung Gottes, bedarf, dass das Licht zu dir rüberdringt, rüberkommt. Die Historiker könnten zwar erkennen, dass die Auferstehung tatsächlich stattgefunden haben müsste. Und zwar mit der einzigen Begründung, vorher siehst du die Jünger wie Waschlappen, verstecken, verkriechen, zittern und ängstlich. Und von heute auf morgen stehen sie auf und sagen, er lebt, er lebt, er lebt, ich weiß, dass er lebt. Also von daher könnte man sagen, da ist was passiert, muss was passiert sein. Oder dass sie so fanatisch gewesen sind und bis in den Tod gegangen sind und gesagt, um Himmels Willen, also diese Feiglinge, die sonst sich vor allen möglichen Leuten versteckt haben, sogar sich vor einer Magd geschämt haben, diese Leute treten als erstes auf und sagen, Leute, schaut her, Jesus lebt. Diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Da muss was passiert sein. Oder dass sie ihr Leben in den Tod gaben, ihr Leben gar nicht schätzen sollten, dass sie für die Wahrheit einstanden. Wenn sie einem Phantom gefolgt wären und wenn das nicht alles wahr gewesen wäre, wären sie damals die Leute nicht so verrückt gewesen im ersten Jahrhundert. Aber da muss was gewesen sein. So die Historiker können sagen, da muss was gewesen sein. Aber da war noch mehr als, es muss was gewesen sein. Weißt du, ich vorhin sagte, hier ist nichts Besonderes, dass jemand stirbt. Tausende von Juden sind gekreuzigt worden von Pilatus oder den römischen Herrschern. Tausende sind hingerichtet worden. Jeder Terrorist kann sagen, ich hoffe auf den Himmel und ich verspreche dir das Paradies. Doch, dass diese Jünger jetzt plötzlich etwas in sich haben. Sie sind dem Auferstandenen begegnet. Wir wissen, wir sind hundertprozentig gewiss. Und einer, der ganz besonders zweifelte, der sehr kritisch war, und ich bin Gott dankbar für kritische Menschen. Weißt du, so unkritisch im Glauben sind gefährliche Leute, die alles nehmen und alles schlucken, ohne zu prüfen, ohne nachzudenken. Ich bin dankbar für kritische Menschen, die ihren Kopf einschalten, die ihr Herz einschalten, die ihre Gefühle einschalten. Ich will es ganz genau wissen und ich glaube erst, wenn ich es gesehen habe. Gewiss, auch wenn der Heiland sagt, die selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Aber hier, ich möchte die Geschichte von Thomas lesen mit euch, Johannes Evangelium 20, Vers 26. Thomas war einer der Zweifelte, Und fast eigentlich alle zweifelten. Sie, weißt du, die einen weinten vor Freude, die anderen zweifelten. Ostern und Auferstehung Jesu ist nicht so sicher. Weißt du, vom Fleisch her, vom Menschsein her, von Äußeren ist zum Verzweifeln. Jesus ist weg, er ist nicht mehr da. Aber dann die anderen, die waren so gewiss, er ist uns erschienen. Und weißt du, wer am meisten gewiss waren? Die Frauen. Die Frauen haben als erstes Jesus gesehen. Maria Magdalena und die anderen im Garten, dort wo Jesus lag. Sie waren die Ersten, die es begriffen haben. Eigentlich im Judentum hat die Frau nichts zu sagen. Und gerade die, die nichts zu sagen haben, die haben Jesus erlebt. Halleluja. Die, die nichts wissen, die haben Jesus erlebt. Deren Zeugnis nichts gilt, die haben das Zeugnis gehabt. Die konnten bezeugen, wir haben gesehen. Und dann der Johannes, der zum Grab kommt. Und dann der Petrus, der ins Grab reinsteigt und sieht die Tücher sauber zusammengelegt. Und dann erzählen sie dem Bruder Thomas, nachdem die anderen Jünger, die alle nacheinander die Erscheinung Jesu hatten und ihre Gotteserfahrung, ihre Jesuserfahrung hatten. Ich lese eigentlich schon von Vers 19, Johannes Evangelium 20. Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe, und wenn ich nicht meinen Finger in die Male der Nägel und meine Hand nicht in die Seite lege, glaube ich nicht. Ich mag solche Menschen. Ich mag solche Menschen. Ich glaube nicht. Weißt du, und wenn ich dir heute Morgen viel erzähle, du solltest auch so kritisch sein wie Thomas, ich glaube nicht. Ich will mich überzeugen. Ich will auf Nummer sicher gehen. Weißt du, nirgendwo sind wir so oberflächlich, so gleichgültig wie in religiösen Dingen. In der Technik, im Auto, in den Finanzen, im Geschäft, im Beruf, würdest du nie das tun, was viele im Glaubensleben machen. Ja, wir hoffen es, wir denken, wir vermuten. Thomas will es auch in Glaubenssachen genau wissen, und zwar hundertprozentig. Da erlaubt er nicht einmal eine Promille Unsicherheit. Ich will ganz genau wissen, Erst wenn ich ihn berührt habe. Ich habe ein Thema, ein ganz tolles Thema, dass man den Juden zwar falsch auslegt und den Juden droht damit, und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Ich habe eine ganz tolle Botschaft. Und sie werden sehen, in den sie gestochen haben. Das ist kein Fluch, das ist kein Zweifel, sondern das ist eine tiefe Glaubenserfahrung. Und über die werde ich irgendwann demnächst predigen. Aber heute Morgen ist nicht mein Thema. Ich möchte nur sagen, du darfst heute Morgen deinen Jesus erleben. Deinen Auferstandenen. Und weißt du, wenn der Herr Jesus auf dem Ölberg erscheint und er sagt, das bin ich, da werden sie ihn anbeten, genauso anbeten, wie Thomas hier Jesus angebetet hat. Lass mich weiterlesen. Und zu ihm sagte er dann, als Jesus erschien später, er sagte, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube nicht. Und was du hier siehst und was du hier hörst, glaubst du vielleicht auch nicht. Es ist gut, dass du nicht glaubst. Überzeug dich innen drin. In deinem Herzen. Da erscheint ihm Jesus extra und sagt zu ihm, streck deinen Finger aus. Hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei doch nicht so ungläubig, sondern gläubig. Und da rief Thomas aus, mein Herr und mein Gott. Die Wunden an Jesu Leib überzeugten ihn davon. Und er war wirklich so begeistert und so aufgeschlossen. Der Auferstanden ist da. Und Jesus sagt zu ihm, was den Thomas so aufrichtet. Thomas, schau, das bin ich. Das bin ich. Er hat die Realität der Auferstehung erlebt. Pur. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Weißt du, wir sagen Thomas, der Zweifler. Lass dich nicht von Menschen etikettieren, dass man dir ein Etikett verpasst. Thomas, der Zweifler. Es gibt keine Petruskirche, höchstens die katholische Kirche, die abgedriftet ist von dem, was Petrus einmal war. Es gibt keine Johanneskirche. Es gibt keine Pauluskirche mehr, aber es gibt immer noch weltweit Thomaskirchen. Ganz Orient ist voll von Thomaskirchen. Dieser Zweifler hier, der gezweifelt hatte, dieser Mann hier hat überall, wo er hinkam, Gemeinden gegründet. Weißt du, wenn du Jesus erlebst, kannst du nicht mehr lassen. Wir können nicht mehr lassen von dem, was wir gehört, gesehen und betastet haben. Es ist unmöglich, zu solchem Glauben wie Thomas durchzubrechen, es sei denn, man begegnet tatsächlich dem Auferstandenen. Es sei denn, wir haben ihn gesehen. Den Auferstandenen zu sehen, brauchst du einen kindlichen Glauben, einen naiven Glauben. Ein naiver Glaube ist, ich glaube nur, was ich sehe. Ich will ganz genau wissen. Das älteste Zeugnis für die Auferstehung ist das Zeugnis von Apostel Paulus in 1. Korinther 15, 3 und bis 8. Das älteste Zeugnis. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was ich vom Herrn empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Er wurde begraben, gemäß der Schrift. Er war im Grab, gemäß der Schrift. Am dritten Tag ist er auferweckt worden, gemäß der Schrift. Weißt du, zuerst einmal, um richtig glauben zu müssen und zu können, musst du hier an die Schrift, an die Bibel glauben. Gemäß der Schrift. Und alles, was die Schrift sagt, muss nachvollziehbar sein. So wie eine Betriebsanleitung. Wenn du irgendein Gerät in die Hand nimmst, brauchst du die Betriebsanleitung. Sonst hast du ein falsches Programm drin. Sonst kannst du dein Leben nicht richtig programmieren. Gemäß der Schrift. Das ist Erlösung, ganz einfach. So, dass selbst die Narren sich nicht irren können. Und weißt du, heutzutage, ich finde es ganz toll, da sind es in 15, 20 Sprachen die Betriebsanleitung. Japanisch, Chinesisch, Russisch, Deutsch, Französisch, Englisch. Und du hast hier heute Morgen die Betriebsanleitung, wie man Gott erlebt. Betriebsanleitung. Gemäß der Schrift. Und ist erschienen dann, auch wieder gemäß der Schrift, Kaiphas und den 12. Danach erschien er mehr als 100 Brüdern zugleich. Weißt du, es ist interessant. Er erschien Kaiphas und den 12. Es ist interessant, da war Judas wahrscheinlich auch noch dabei. Aber er hat es nicht mehr kapiert, nicht mehr angenommen, nicht mehr wahrhaben wollen. Er erschien nicht den 11, sondern hier steht es in der Schrift, den 12 Aposteln. Nachher ist eine Lücke entstanden, die wählt noch den einen nach, der sich erhängte, der Judas. Aber der Herr Jesus erschien auch dem Judas. Aber der hat es nicht mehr wahrhaben wollen. Nein, das kann er nicht sein. Das glaube ich nicht. Weißt du, man kann sich so stur stellen, Gott gegenüber, dass selbst der stärkste Herrgott einen nicht mehr überwinden kann. Dass selbst die stärksten Fakten einen nicht mehr überzeugen können. Und er erschien den 12. Nicht den 11, den 12. Und da ist Judas dabei. Jesus hat sich 12 von ihnen erwählt. Kannst studieren und du wirst zu dieser Erkenntnis kommen. Wenn du nicht glaubst, streite dich mit dem lieben Gott. Und danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, sagt Paulus. Einige sind entschlafen, aber die meisten von diesen 500, du musst vorstellen, Jesus erschien in einer Konferenz, Ostersmorgen vielleicht, erschien 500 Brüdern auf einmal. So wie er damals sich zeigte, sieh, das bin ich, wer sich dem Thomas zeigte, 500 auf einmal. Alle konnten sehen, das ist nachher, wo ich irgendwann mal später bald darüber predige, er erscheint Menschen und wird Menschen erscheinen. Danach erschien er dem Jakobus und den allen anderen Aposteln. Und als Letzte, sagt Paulus, von allem ist er mir erschienen, der Unerwarteten der Missgeburt, sagt er. Also viel zu spät. Ich wäre froh, dass er mir früher erschienen worden wäre. Und jetzt sagt er, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern wir kennen Christus nach dem Geist. Die Auferstehung ist so wichtig. Es ist nicht wichtig, wie du Jesus kennst. Paulus muss meines Erachtens, könnt streiten, wie ihr wollt und denken, wie ihr wollt, Paulus hat meines Erachtens Jesus gekannt. Denn er ist Zeitgenosse Jesu gewesen. Wenigstens als Junge muss er miterlebt haben, wie er Kranke heilt und wie er die Diskussion bei dem Professor Gamaliel und so weiter, die ganzen Diskussionen über Christen und so weiter, das muss er alles mitgekriegt haben. Aber er sagt, das interessiert mich nicht. Mich interessiert nicht dieser Jude Jesus, mich interessiert der verherrlichte Jesus. Mich interessiert nicht mehr der Mensch Jesus, mich interessiert jetzt der himmlische Jesus. Und uns soll auch jetzt der himmlische Jesus mehr interessieren als der irdische Jesus. Als der vergangene Jesus, als der gelebte Jesus. Der himmlische Jesus, der immer noch präsent und gegenwärtig ist. Verstehst du deine Erlösung? Der Auferstandene, der untersteht nicht mehr den physikalischen Gesetzen. Der konnte durch die Wand durchgehen, durch die Tür durchgehen. Und Jesus heute Morgen, wenn du dem Auferstandenen begegnet bist, Jesus geht für dich durch die Wand. Er geht zu Menschen, zu Situationen, zu Problemen, die unerreichbar sind. Unpassierbar sind. Jesus geht für uns Wege, die unmöglich zu erreichen sind, komm durch die verschlossene Tür. Und deshalb, wenn du verschlossene Türen hast und an den Auferstandenen glaubst, dann ist es nichts unmöglich. Da geht der Heiland von raus, rein durch die Tür und löst das Problem und dann kommst hin. Und weißt du, was passiert? Ich habe das wirklich regelrecht manchmal schon erlebt. Plötzlich, man hat deine Akte nicht mehr gefunden, aber man findet deine Akte, alle Akten sind unten und deine Akte ist oben und wird als erstes bearbeitet. Warum? Weil der Heiland reingeht durch die verschlossene Tür nachts ins Büro vom Amt, Behörde, Amt, irgendwelche Institutionen und er legt deine Akte oben drauf und am nächsten Tag ist dein Problem gelöst. Ich glaube an solche Wunder. Erlebe unsichtbare Wirklichkeiten. Er geht über verschlossene Türen, das kann er. Die Jünger hatten nicht Halluzinationen erlebt. Das war nicht Auferstehung, dass sie so Fata Morgana erlebten oder sich täuschten und so weiter. Nein, das waren Galiläer, das waren kritische Kerle. Du siehst am Thomas, er zweifelt, er sagt, ich kann es nicht glauben. Sie waren Realisten, sie waren ungläubig und sie waren bis zuletzt, sogar als Jesus noch mit ihnen war, waren sie ständig ungläubig. Also glaubt nicht, dass sie so naiv waren und jedem Aberglauben nachgesprungen sind. Jesus sagt, könnt ihr nicht glauben, ihr Kleingläubigen? Es waren Fischer, die haben keine Visionen, nichts für Visionen übrig gehabt. Das waren harte Männer, die mit dem Wind und Sturm zu kämpfen hatten. Die waren schwerfällig im Glauben, sehr schwerfällig. Und wenn sie schon ein Gespenst sahen, Jesus wirklich sahen, auf Wasser gehen, dachten sie, das sind Gespenster. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Also, es waren nicht irgendwelche Spinner, die Auferstehung erlebten. Du konntest alle täuschen, bloß die Kerle nicht. Denen konnte man nichts vormachen. Und sie hätten nie den Tod und das alles auf sich genommen, wenn sie nicht was Reelles erlebt hätten. Nie, nie. Der Engel fragte, als die Frauen im Garten sind, Lukas 24, 5, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und ich freue mich, dass wir heute Morgen an diesem Sonntag Ostern feiern können. Ostern, für die Juden hört Passa, hat gestern Passa aufgehört. Jetzt nach der hört es erst auf? Oder hat es aufgehört? Hat es aufgehört? Ach so, wird aufhören. Okay. Ich dachte, es hat aufgehört. Ich wollte noch ein Bild nehmen, aber das ist okay jetzt. Jetzt gehe ich in eine andere Richtung. Weißt du, Passa, Auszug aus Ägypten. Das ist eine Geschichte, das hat etwas mit Erlösung zu tun. Und jetzt der Herr Jesus Christus geht vorne an und führt die erlöste Schar, so wie Moses Israel angeführt hat. Wenn Israel ein Problem hatte, was haben die getan? Moses, bete zu Gott, rede mit Gott, wir wissen nicht mehr weiter. Sie haben nicht nur auf die Wolkensäule geachtet, sie haben auf Moses gehört, was Gott Moses sagt. Und so ist der Auferstandene wie Moses, der geht seinem Volk, seiner Gemeinde voran, durch die Wüste. Durch die Wüste. Und das passierte am Sonntag, am ersten Tag der Woche ist der Herr auferstanden. Sonntag ist ein neuer Feiertag für die Christen. Und jedes Mal, wenn wir am Sonntag zusammenkommen, jeder Sonntag ist ein Auferstehungstag, ist ein Ostertag. Amen. Jeder Sonntag. Die ersten Christen kamen am ersten Tag der Woche zusammen, das war der Höhepunkt. Meistens wahrscheinlich kamen sie abends zusammen, weil sie tagsüber arbeiten mussten. Und sie haben die Auferstehung Jesu gefeiert. Sie haben Abendmahl genommen. Meistens haben sie das Abendmahl genommen und sie brachen das Brot, erinnerten sich das an Sterben. Weißt du, im Judentum, damals in der alten Religion, da war Gedächtnis. Bei den Juden spielt das Gedächtnis so eine große Rolle. Du sollst dran denken an das Wort Gottes, an deinen Arm binden, an deine Stirn binden, an deine Tür solltest du ein Zeichen setzen, wenn du rausgehst, wenn du nach Hause kommst, sollst du wieder was tun. Sabbat war ein Gedächtniszeichen. Und so hat Gott auch den Kindern, dem Volke Gottes, den Menschen aus den Nationen, einen Auftrag gegeben, dran denken. Jesus lebt. Jeden Sonntag sollten wir Auferstehungstag haben. Auftanken, auffahren, aufleben, aufatmen. Darum haben wir Sonntag. Und du wirst merken, wenn du nicht auftankst, Woche für Woche, irgendwann mal bleibst du auf der Strecke. Irgendwann bleibst du auf der Strecke. Sonntag ohne Gottesdienst ist ein verlorener Tag, eine verlorene Woche. Jeder Sonntag ist ein Tag, wo du Jesus begegnen kannst, wo du Jesus erleben kannst, wo du den Auferstehenden erstanden sehen kannst, wo du deinen Finger in seine Wunden legen kannst. Und wir sollten unsere Erlösung, Geschwister, jede Woche uns vergegenwärtigen oder vergewissern. Ist er auferstanden? Lebt er? Ist er noch da? Und das siehst du nicht an dir, ob er da ist oder nicht da ist. Du siehst erst an deinen Bruder, an deine Schwester, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Nur in der Gemeinde erlebst du Jesus. Nur in der Gemeinde wirst du, im Gottesdienst der Gemeinde, wirst du bewusst, er lebt. Warum? Weil der andere auch noch lebt. Weil der andere auch noch am Leben ist. Manchmal denkst du und du bekommst den Eindruck, du wärst Mutterseelen allein. Niemand liebt dich, niemand versteht dich, niemand kümmert sich um dich und so weiter. Aber dann siehst du, der andere hat auch noch überlebt die Woche. Und so zwei Überlebende, die ermutigen sich gegenseitig. Und dann noch ein Dritter dazu kommt, Halleluja. Die ermutigen, und das brauchen wir. Wir brauchen Ermutigung. Du, der hat's geschafft, ich schaff's morgen auch. Und die hat's geschafft, ich schaff's morgen auch. Und das ist, was uns ermutigt. Deshalb, Geschwister, ich lege großen Wert und große Betonung. Du brauchst den Gottesdienst der Woche. Egal, ob es jetzt Freitag ist oder Samstag ist oder Sonntag ist. Aber du brauchst einen Tag in der Woche, sonst versauerst du. Sonst vergammelst du, sonst verkommst du, sonst kommst du unter die Räder. Du brauchst, wo deine Seele erquickt wird. Ich habe die Schwester gesehen, die ist noch am Leben. Halleluja. Und wenn die lebt, wenn die das schafft, und die hat viel schwerer wie ich, oder der, dann dankst du Gott und freust dich wieder. Das gibt dir wieder neuen Auftrieb und neuen Mut. Das ist Auferstehung, leibhaftig. Das ermutigt uns. Da kannst du wieder neu durchatmen. Die ersten Christen nahmen ihren Gottesdienst sehr ernst. Sie vernachlässigten lieber ihr Geschäft. Sie haben lieber gefastet und auf Essen verzichtet. Die geistliche Nahrung, die geistliche Ermutigung war ihnen wichtiger als Rimmel-Dimmel, als Geschäft, als Geld zu verdienen, geistlich ermutigt zu werden. Weißt du, wenn du geistlich unter dir unten bist, kriegst du Depressionen mit der Zeit. Und das ist die Ursache, warum viele Menschen Depressionen haben, weil sie nicht auftanken. Die fahren mit leerem Tank weiter oder mit Wasser und wundern sich dann, dass ihr Motor nicht mehr anspringt, dass sie nicht mehr weiterkommen. Haben wir unsere Erlösung vergessen? Sonntag ist, wo wir uns wieder ganz neu erinnern. Der Gottesdienst der Gläubigen, die Gemeinschaft der Gläubigen ist so wichtig, ist zum Auftanken da. Die Begegnung mit dem Auferstandenen. Denn du siehst Jesus nicht im Himmel. Der Himmel ist mir zu weit weg. Du siehst ihn Bruder und Schwester. Du siehst Jesus im Bruder und Schwester, auch wenn sie eine komische Nase haben, abstehende Ohren haben, eine Glatze haben, spielt keine Rolle. Aber Jesus ist in ihnen drin. In dir ist Jesus, in mir ist Jesus, in uns ist Jesus zusammen. Und deshalb, wenn du krank bist, du musst nur deinen Bruder sehen und das ermutigt dich oder deine Schwester und das stärkt dich und du kannst wieder weitermachen. Gottesdienst ist, und ich glaube, ist heilsnotwendig. Du verpasst Jesus, wenn du Gottesdienst verpasst. Du verpasst einen Teil des Reiches Gottes, einen Teil deiner Erlösung. Denn in jedem Gottesdienst findet Erlösung statt. Da vergisst du wieder. Weißt du, da bist du gesund. Manche Leute kommen zu mir und sagen, weißt du, hier in der Gemeinde bin ich gesund und komme ich kaum zur Tür raus, habe ich schon Probleme. Am besten, du solltest gleich hier dein Bett mitnehmen und mir Geld geben und ich baue daneben noch eine Stube für dich, eine Kammer. Und dann bleibst du für den Rest deines Lebens gesund. David sagt, ich möchte Pförtner am Hause Gottes bleiben oder sein, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Guck mal, die Pharaonen, die großen Gewalt, denen fallen die Zähne aus, denen fällt alles aus. Warum? Die Paläste der Gottlosen, was nützen die ganzen Delikatessen, was nützen die ganzen Schönheiten, wenn die Gegenwart Gottes nicht da ist? Der Mensch lebt von der Gegenwart Gottes, von dem Auferstandenen. Und der Herr ist in der Gemeinschaft, im Volk Gottes, wo die Kinder Gottes sind. Thomas, ich kann nicht glauben. Er war nicht da, als Jesus erschien. Ich kann nicht glauben. Und wenn du heute Morgen kommst und sagst, ich kann nicht glauben, dann warst du nicht da, als Jesus die ganze Woche da war oder die letzten 14 Tage. Wie viele Heilungen haben wir gesehen? Wie viele Segnungen haben wir erlebt? Ich kann nicht glauben. Wärst du da gewesen, hättest du glauben können, hättest Glauben gelernt. Und wir verpassen so viele Segnungen, und sagen, ich kann nicht. Und dann ärgerst du dich, bist bitter, bist eifersüchtig, bist neidisch, was sonst noch alles. Warum? Weil du nicht da warst, als Jesus da war. Thomas, ich kann nicht glauben. Wenn du nicht in der Gegenwart Jesu bist, wirst du so vieles versäumen, verpassen. Du wirst nichts erleben, wirst leer nach Hause gehen, wirst nicht geheilt, wirst nicht gestärkt, wirst nicht gesegnet. Da funktionierst du nicht mehr. Nur erst, wenn du dem Auferstandenen wieder ganz neu begegnest. Wenn du die ganze Woche nur arbeitest, brennst aus. Du brauchst Pausen, wo du wieder neu schöpfen kannst. Neu aufatmen kannst, neu sammeln kannst, neu dich wieder fangen kannst. Du bist schon in Schleudern geraten, merkst es vielleicht gar nicht, aber du brauchst diesen Sonntag. Sonntag gehört dem Herrn. Verstehst du deine Erlösung? Ich bin noch nicht bei der Sache, wo ich bin, wo ich hinkommen möchte. Herr, hilf mir. Die ersten Christen, für sie war Gott das Wichtigste. Und heute Morgen, ich frage dich, ist Gott für dich das Wichtigste? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles zufallen. Du wirst merken, wie alles auf dich, alles was du brauchst, was du bedarfst, zufällt. Wenn deiner Seele gut geht, dann klappert das Geld. Dann klappern die Finanzen, dann läuft alles. Wenn Gott das Wichtigste für dich ist, dann zieht wird der Segen angezogen von allen Seiten. Du umgibst mich von allen Seiten. Die Herrlichkeit Gottes umgibt dich von allen Seiten. Wenn Gott das Wichtigste ist, dann steckt in dir ein Magnet. Zieht alles Gute an. Dann tankst du wieder ganz neu auf. Dann lebst du auf. Dann wirst du heil. Manche Leute haben gefragt, jemand kam zu mir diese Tage, warum lässt du dich vom Bilde nicht beten und heilen? Ich habe gesagt, was? Ich bin ja nicht krank. Wenn ich Brille lese, ich kann mit der Brille lesen. Also ich muss mich nicht heilen. Weißt du, in der Gegenwart Gottes, wenn du mit Gott lebst, bist du gesund, musst dich nicht gesund beten lassen. Musst dich nicht befreien lassen. Wenn du ständig permanent in Gott lebst, weißt du, fließt, du schwitzt durch, ich kann mein Taschentuch dir geben und du wirst mit diesem Taschentuch gesund, wenn ich mich abgewischt habe. Ich bin nicht abhängig. Aber Leute, die ein ganzes Jahr lang nicht in Gottesdienst gehen und nur wenn Billy kommt, die brauchen wieder tak, 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 tak. Ich habe immer meinen Benzintank voll. Ich bin immer geladen. Warum muss ich mich aufladen lassen, wenn ich geladen bin? Aber die nicht aufgeladen sind, die klammern sich an jedem Strohhalm. Da muss noch einer kommen, wieder was Neues. Nein, lebe in der Gegenwart Gottes und du bist ausgeglichen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Lies viel im Wort Gottes, dann bist du ausgeglichen. Sing Loblieder, preise Gott in deinem Herzen. Weißt du, Gottesdienst ist für mich kein billiger Ritus oder Zeremonie oder sonst was, ist ein Auftanken, ein Aufleben. So, deshalb Gott hat den Sabbat für die Juden eingesetzt, für uns ist der Sonntag hier zum Feiern. Es ist interessant, du musst mich korrigieren, wenn ich falsch bin. Die Juden haben in jedem Monat einen besonderen Tag für Gott oder einen Feiertag, außer Oktober, November, diesen ersten Monat. Da ist kein Feiertag da. Kein besonderer, weil das Jahr anfängt. Aber die haben sonst jeden Monat einen besonderen Tag, einen besonderen Festtag mit Gott irgendwas. Ob es jetzt Pascha ist oder Pfingsten ist oder Laubhüttenfest ist oder Versöhnungstag ist. Irgendwo jeden Monat ist ein Feiertag. Geh mal durch. Nur einen Tag nicht. Und weißt du, wie die Juden diesen ersten Monat, Oktober, November nennen? Der bittere Monat. Der bittere Monat. Stimmt's? Es wird der bittere Monat genannt. Wenn du keinen Fest mit Gott hast, kein Rendezvous mit Gott hast, keine Begegnung mit Gott hast, sind bittere Tage. Wenn du einen Monat keine Begegnung mit Gott hast, ist dieser Monat ein bitterer Monat. Da verbitterst. Aber wenn du ein Fest hast, egal was, ob's Versöhnungsfest ist, ob's Laubhüttenfest ist, ob Tag der Gesetzgebung ist, egal, spielt keine Rolle, was für ein Tag das ist, um was es geht. Jeden Monat solltest du einen Festtag haben. Jeden Tag einen Namenstag, einen Festtag. Dann geht's gut deinem Leben und deiner Seele. Gottes Feste sind Erlösungsfeste. Und es ist interessant, Gott hat den Juden befohlen, Laubhüttenfest. Nur als Beispiel. Ich habe 3 Jahre lang mich mit Judentum beschäftigt und einen Rabbi, wir haben uns ja diskutiert, manchmal bis in die Nacht hinein, Laubhüttenfest. Und er hat mir erzählt, weißt du, wir Juden in der Diaspora draußen, wir bauen so Zelt aus Laub. Bäumen oder Blättern. Wir bauen ein Zelt mitten drin im Wohnzimmer oder auf dem Balkon. Und dann spielt der Vater mit das Fest Gottes und die verkriechen sich im Zelt und dann fragt das Kind, Vati, warum machen wir so einen Zirkus? Oder interessant ist nachher, die ungesäuerten Brote, wenn dann versteckt die Mutter irgendwo einen Krümel ganz weit weg und dann kriecht die ganze Familie auf alle 4 und suchen diesen Krümel, diesen Sauerteig. Wo liegt das? Und dann, wer es gefunden hat, was darf er dann? Kriegt den Kuchen. Ja, die Kerze darf er anzünden oder sie, was findet. Nein, da ist ein Fest. Weißt du, dieses Suchen, dieses Nachforschen, da wird alles gespielt. Glaube wird gespielt. Und Geschwister, ich denke, wir haben so viel vergessen, weil wir verlernt haben, den Glauben zu spielen. So Rollenspiel. Sich hineinversetzen. Wie damals vor 2000 Jahren, wie es gewesen ist, wie damals unsere Vorfahren aus Ägypten ausgezogen sind, oder die ganze Erlösung nochmals durchspielen. Verstehst du deine Erlösung? Verstehst du, was du liest? Mal durchspielen in deiner Fantasie. Mal durchspielen in deinen Gedanken. Der Philippus fragt den Kämmerer, verstehst du, was du liestest? Und er hat es verstanden. Dass er verstanden hat, sehen wir, da kommen sie an eine Wasserpfütze und dann sagt er, da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse. Verstehst du deine Erlösung? Die großen Heilswahrheiten verstehen wir nur im Spiel. Halt es nur fest. Du verstehst deine Erlösung nur im Spiel. Römer Kapitel 6, Vers 3 und folgende Verse. Es ist über die Taufe. Taufe ist auch so ein Theaterstück. Taufe ist auch so ein Drama. Taufe ist auch so ein Rollenspiel. Und in der Taufe erleben wir Kreuzigung und Auferstehung in einem. Innerhalb von 2 Sekunden. So schnell geht das. Braucht gar keine Jahre, Wochen, Monate, die Sündenvergebung begraben werden und auferstehen mit Christus. Und Paulus sagt, durch die Taufe sind wir alle mit Christus verbunden worden. Du gehst runter und du gehst rauf und du bist schon mit Christus verbunden. So schnell geht die Erlösung. Römer Kapitel 6, Vers 3. Die Taufe verbindet uns mit seinem Tod, sagt uns die Schrift hier. Und als wir getauft worden sind, sind wir mit ihm begraben worden. Aber wie er durch die wunderbare Macht des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so können wir und sollen wir auch das natürlich in ein neues Leben wandeln oder ein neues Leben führen. Wie wir mit Christus im Tod vereint waren, so sollen wir auch mit ihm jetzt zusammen im Leben vereint sein. Das ist Erlösung. Bist du schon getauft? Weißt du, solange du nur mit Wasser besprengelt bist, bist nicht getauft, bist bespritzt. Da. Taufe ist untertauchen. Nicht nur balsamiert, nur ein bisschen mit Öl eingestrichen. Nein, Taufe ist begraben sein. Begraben sein. Und weißt du, und jetzt kommt es. Dieses Begraben, gestorben sein, was wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Was wir früher waren. Du bist gestorben. Eigentlich, wenn du richtiger Christ bist, dann legst du deinen Namen ab, legst deine Geschichte ab, legst deinen Besitz ab, du legst alles ab und sagst, mir gehört nichts mehr, ich bin tot. Mit mir könnt ihr nichts anfangen, ich bin tot. Mich könnt ihr nicht ärgern, ich bin tot. Mich könnt ihr nicht in den Himmel heben, ich bin tot. Wir sind mit Christus gestorben. Das ist die eine Seite. Unser von Sünden beherrschtes Ich, lies in Römer Kapitel 6, unser von Sünden beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht mehr Sklaven der Sünde sein. Ich überspringe ein paar Verse. Wenn wir jetzt zusammen mit Christus gestorben sind, werden wir auch zusammen mit Christus mit ihm leben. Und Paulus sagt, und davon sind wir überzeugt. Mich interessiert manchmal nicht, was ich fühle. Meine Gefühle spielen manchmal verrückt. Ich weiß nicht, ob es bei dir so auch geht. Also Gefühle sind Gefühle. Je nachdem, was ich gegessen habe, was ich getrunken habe. Gefühle, die machen manchmal Kasperles mit mir. Aber hier bei der Taufe, ich war dabei, als ich beerdigt war. Ich war beim vollen Bewusstsein. Ich habe die Nase zugehoben und bin untergetaucht worden. Ich war dabei. Und so wie ich begraben wurde und aus dem Wasser rauskam, gewiss, ich habe falsche Vorstellungen gehabt. Die meisten Leute, wenn es um Gott geht, haben falsche Vorstellungen. Ich habe gedacht, ich bin jetzt Strahle. Ich habe auf die Taube gewartet, wo die kommt. Keine Taube. Ich stand vorm Spiegel und kein Heiligenschein. Die nassen Haare, das war alles. Äußerlich ist nichts passiert, aber innerlich etwas nachvollzogen. Innerlich was nachvollzogen. Erlösung ist eine Nachvollziehung. So wie der Jude seine Hütte baut mitten im Wohnzimmer und der Vater auf alle vier reinkriegt, kommen zu den Kindern, die setzen sich zusammen und warten dort. Wir wohnten im Zelten und bepackt, keinen Löffel dabei haben und warten. Es muss ganz schnell gehen, denn die Erlösung wird ganz schnell gehen. Mit Finger wird das Passamlamm gegessen. Nur so viel, was unter drei Finger kommt. So viel Fleisch. Vielleicht. So, und jetzt alles nachgespielt. Und davon sagt er, sind wir überzeugt, der Tod hat keine Macht mehr über uns. Weißt du, wir sollten Rock'n'Roll bei unserer Beerdigung spielen lassen. Wir sollten in Weiß und Rot und Blau und Lila zur Beerdigung gehen. Das wäre christliche Beerdigung. Rock'n'Roll. Oder Rap. Oder Gospel oder Spiritual oder fröhliche Lieder, Pfingstchorusse, charismatische Chorusse, aber nicht Trauerlieder. Das wäre Erlösung, wenn wir es richtig begriffen haben. Davon sind wir überzeugt, der Tod hat keine Macht über uns. Christus starb für die Sünde, jetzt lebt er für Gott, genauso müsst ihr auch von euch selbst denken. Du musst, und jetzt beginnt die Erlösung, verstehst du deine Erlösung? Genauso musst du denken, ich bin gestorben. Sünde, Teufel, Dämonen, rutscht mir einen Puckel runter. Ich bin gestorben. Wir sollen die Erlösung durchspielen. Ihr seid tot für die Sünde, weil ihr mit Christus verbunden seid. Lebt jetzt für Gott. Spiel deine Erlösung mal durch. In Frankreich, das war eine Geschichte beim Napoleon, das ist passiert, bei einer Mobilmachung. Da war eine Mobilmachung in Elsass und da wollte ein Bauer Verdun nicht zum Militär. Und hat sich geweigert und sagte, gibt es eine Möglichkeit, dass ich jemand bezahle und jemand an meiner Stelle an die Front geht? Ja, die haben gesagt, gut, das Mobilmachung, wenn du das fertig kriegst und genug Geld hast, bezahle und der geht an die Front für dich. Und tatsächlich, der Bauer hat jemand gefunden und hat jemand bestellt und er geht für ihn, bezahlt ihn und geht für ihn an die Front. Beim ersten Einsatz wird der Soldat erschossen, der für ihn an die Front gegangen ist. Der Krieg ging dann natürlich nicht so aus, wie der Feldherr sich das vorgestellt hat. Eine neue Mobilmachung. Und wieder ergeht eine Mobilmachung an den Bauer, der muss wieder an die Front. Dann sagt er, ich gehe nicht, mich gibt's nicht mehr. Ich bin schon tot. Ich bin schon erschossen. Mich gibt es nicht. Und das kam bis nach Paris ins oberste Gericht und es wurde dem Mann Recht gegeben, er muss nicht an die Front, er ist schon tot. Für ihn ist jemand gestorben und genauso für dich ist jemand gestorben, Halleluja. Und du musst nicht mehr in die Hölle und du musst nicht mehr ins Verderben. Für dich ist einer gestorben. Weißt du, was passiert ist? Und von unseren Sünde beherrschtes Ich ist tot. Du bist kein Sklave mehr. Du bist mit Christus gestorben. Und sei davon überzeugt. Überzeugt. Der Tod hat keine Macht über dir. Christus herrscht über dein Leben. Du sollst denken. Und im Abendmahl feiern wir das. Und wir nehmen die Symbole sehr ernst. Und ich denke, Symbole sind ganz arg wichtig im christlichen Glauben und christlichen Leben. In jedem Gottesdienst erinnern wir uns. Erlebt. In jedem Gottesdienst lernen wir was dazu von diesem neuen Leben aus Gott. In jedem Gottesdienst, deshalb ist der Gottesdienst so wichtig. In jedem Gottesdienst glaubst du etwas mehr, verstehst etwas mehr, wirst etwas mehr herausgefordert, kommst mit Gott etwas mehr in Dialog, in Kommunikation, in Gespräch. In deinem Herzen geschieht etwas, in jedem Gottesdienst geschieht etwas. Auch wenn es nicht viel ist, aber ein bisschen was. Aber in jedem Gottesdienst erlebst du auch die Begrenzung deines Lebens. Du kannst nicht alles, du brauchst den Dienst der anderen. Du merkst, also das kann ich heute alles nicht sagen, du musst morgen wiederkommen, weil man in einer Predigt nicht alles sagen kann. Gottesdienst ist eine Ergänzung. In jedem Gottesdienst, weißt du, wie erlebt man Auferstehung praktisch? Ostern ist schön zu feiern, Ostereiern aufzukloppen oder sonst etwas zu tun, das ist schön. Aber Auferstehung ist viel mehr als nur gekochte Eier aufzuklopfen. Oder Osterhasen suchen. In jedem Gottesdienst fällt dir etwas mehr von Gott ein. Geht dir von Gott was auf. Deshalb, du brauchst den Gottesdienst. Du brauchst Handauflegung. Du brauchst Salbung. Du brauchst dies und so weiter. Und Gottesdienst ist der Ort des Segens. Ein Ort der Stärkung. Ein Ort des Bekenntnisses. Erlebt. Ich glaube daran. Und dann, wenn du nichts mehr verstehst, fand es so toll, wie Billy da sagte, wenn du nichts mehr kannst und nicht mehr weiter weißt, fang an in Zungen zu beten. Dann betet der Geist zum Geist Gottes. Wenn du nichts mehr kannst, auch Zungensprache ist ein Zeichen für Ungläubige. Und weißt du, wer der Ungläubige ist, der größte Ungläubige? Das bin ich und das bist du. Wir sind die Ungläubigen. Und wenn wir in Sprachen beten, ist ein Zeichen für die Ungläubigen, ist ein Zeichen für mich, dass ich nicht glaube. Denn sonst würde ich in vernünftiger Sprache beten. Aber weil ich keine Worte mehr habe, nicht mehr weiter weiß, bete ich in Sprachen. Zeichen für Ungläubige. Oh, ihr Ungläubigen. So wichtig. Jetzt lebt ihr für Gott, sagt Paulus. Das irdische Leben ist abgeschlossen. Vorbei. Wir sind mit Christus gestorben. Jetzt seid ihr der Sünde tot und mit Jesus verbunden. Verstehst du deine Erlösung? Durch die Taufe verbindest du dich mit Gott, mit Jesus. Du identifizierst. Du hast eine neue Identität. Die meisten Menschen wissen nicht einmal, ob sie Männlein, Weiblein sind. Nein, die meisten Menschen wissen nicht einmal, wer und was sie sind, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Du weißt erst um deine Herkunft und um deine Zukunft, wenn du dich mit Jesus verbindest, wenn du diese Identität hast. Ohne Jesus hast du keine Identität in deinem Leben, weil du bist gar nichts. Staub. Mr. Niemand. Du bist erlöst, hast dich mit Christus verbunden. Und jetzt seid ihr nicht mehr unter der Herrschaft der Welt. Jetzt seid ihr nicht mehr unter der Herrschaft der Elemente. Jetzt seid ihr nicht mehr unter der Herrschaft der Dämonen. Jetzt seid ihr nicht mehr unter der Herrschaft der unreinen Geister. Jetzt seid ihr nicht mehr unter der Herrschaft der alten Tradition. Wir sind mit Christus verbunden. Wir haben oben unseren Vertrag. Auf einer anderen Ebene. Wir haben eine andere Abstammung. Ich bin kein Deutscher mehr. Und kein Russe und kein was weiß ich was. Ich bin nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, des Fluches. Auch nicht Generationsflüche. Alles hinter mir. Alles hinter mir. Kannst du das vorstellen? Bin schon tot. Jakob Böhme, der Mystiker aus Görlitz, hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Verstehst du es? Ich wiederhole es. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Du musst vorher sterben, und das ist die Taufe. und die Auferstehung. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stirbe. Durch Jesus wirst du dich total verändern, bist ein total anderer Mensch. Du bist heimgekommen. Dich kann niemand mehr ärgern, dich niemand mehr aus der Fassung bringen. Erlösung, wenn du diese Erlösung erlebt hast, hat deine Erlösung tiefen Wirkung, geht bis in die Zehenspitzen. Du bist in einem anderen Sog. Die zieht die Welt nicht mehr an. Die reizt dich nicht mehr. Oder man würde sagen, die juckt dich nicht mehr. Der Tag deiner Taufe, das ist nicht ein Tag des Leidens oder sonst was. Nein, der Tag der Taufe ist Hochzeitstag mit Jesus. Du bist mit ihm verbunden. Und in jedem Gottesdienst wirst du wieder noch mehr mit Gott verbunden. Du bist in einem ewigen Bund mit ihm getreten, dem Bund der Erlösung. Ohne Taufe ist das nicht möglich. Deshalb, wenn du noch nicht getauft bist, mach dir Gedanken darüber. Das ewige Leben fängt nicht erst im Himmel an. Das ewige Leben hat schon längst angefangen. Und wir sind mittendrin. Nach der Taufe kommt deine Auferstehung. Du kommst aus dem Ei raus. Du kommst aus dem Kokon raus. Es beginnt etwas ganz Konkretes. Deine Erlösung. Oh, da fängst du an zu leben. Jesus sagt hier in der Bibel, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird den Tod nicht schauen in Ewigkeit. Ich bin's. Das hat er zu diesem Bruder Thomas gesagt, der nicht fassen konnte. Erlösung. Erlösung von der Verderbtheit und von der Verdorbenheit. Epheser Kapitel 1. Ihr habt gehört das Evangelium eurer Seligkeit. Was du hier heute Morgen hörst, ist das Evangelium deiner Seligkeit. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Durch Christus haben wir Anteil an dem, was Gott seinem Volk versprochen hat. Mit der Vermählung, Verschmelzung, Verlobung mit Christus haben wir eine ganz andere Dimension des Lebens entdeckt. Und dazu hat Gott, ich lese weiter Epheser 1, dazu hat Gott, der alles nach seinem Plan und Willen ausgeführt hat, uns von Anfang der Welt bestimmt. Jetzt komme ich zu meinem Thema so langsam. Gott hat von Anfang der Welt dich dazu bestimmt, ewiges Leben zu haben. In der Herrlichkeit, in der Hoffnung. Durch ihn habt ihr auch das Wort der Wahrheit gehört. Die gute Nachricht von eurer Rettung. Oder was euch die gute Rettung, die Rettung bringt. Und habt dieses Wort im Glauben angenommen. Also das ist, und das ist so wichtig. Was nützt die Erlösung? Was nützt die Auferstehung? Was nützt die Kreuzigung? Was nützt die Geburt Jesu? Was nützt die ganzen Offenbarungen, wenn du nicht annimmst? Es muss, Erlösung muss angenommen werden, muss gesehen werden, muss akzeptiert werden. Und wir haben es angenommen im Glauben. Was ist Glauben? Nichts wissen wahrscheinlich. Nein. Ist eine gewisse Zuversicht. Vertrauen ist das. Glauben. Dieser Geist, das geschieht auch wieder durch den Heiligen Geist, und ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Dieser Geist, der Heilige Geist, bürgt uns dafür, dass wir uns alles andere auch bekommen werden, was er seinem Volk zugesagt hat. Gott will uns die volle Befreiung schenken, durch die wir für immer sein Eigentum werden, damit wir seine große Herrlichkeit preisen. Nimm an diese Seligkeit. Nimm an diese Seligkeit. Jesu Auferstehung ist der Anfang unserer Seligkeit. Und das gibt mir Trost und das gibt mir Kraft. Jetzt komme ich auf Jesaja 53 zu sprechen, noch ganz kurz. Du solltest lesen, das ist das größte Wort, die größte Offenbarung Gottes. Und du musst dir überlegen, Jesaja 53 wurde vor 700 Jahren, bevor das alles passierte, geschrieben. Und das ist, wenn du richtig studierst und richtig mit Jesaja 53 beschäftigst, ist es so, als wenn es gestern passiert worden wäre. Wird also in der Vergangenheit geschrieben und nicht in der Gegenwart oder in der Zukunft. Ja, er wird. Nein, er wird. Sondern wenn du Jesaja 53 liest, hört sich so an, als dass es schon längst passiert ist. Schon längst passiert ist. Und das gab dem Philippus, dem Kämmerer, große Probleme. Wovon spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Also wenn schon alles passiert ist. 700 Jahre vor dem Sterben Jesu, vor seiner Auferstehung, vor all diesen glorreichen Dingen oder schrecklichen Dingen, was passiert ist, er beschreibt, dass wir alle entsetzt waren über sein Aussehen, dass er für uns nichts war, dass wir an ihm nichts Großartiges finden konnten, dass uns nichts an ihm begeisterte. So beschreibt Jesaja hier diesen Anblick auf Jesus. Und dass wir es nicht verkrafteten, was alles mit ihm geschah, mit ihm passiert und so weiter. Er beschreibt Jesu Leiden, als wäre es irgendwo, irgendwann weit weg in der Ewigkeit passiert worden wäre. Das ist Prophetie. Bei Gott gibt es kein Gestern, bei Gott gibt es kein Heute und bei Gott gibt es auch kein Morgen. Bei Gott ist das alles jetzt. Verstehst du das? Alles jetzt. Um Jesaja 53 zu verstehen, musst du das wissen. Wenn du das nicht weißt, begreifst du auch deine Erlösung heute Morgen nicht. Wir verbargen vor ihm unser Angesicht. Weißt du, wer das war? Wir. Das warst du und das war ich. Das waren wir. Dass wir uns nicht angucken konnten, was mit dem Sohn Gottes alles passiert. Unsere Erlösung fand statt. Halt dich fest. Jahrmillionen bevor du geboren worden bist. Nicht vor 2000 Jahren. Deine Erlösung fand vor der Ewigkeit her, vor Grundlegung der Welt, noch bevor deine Eltern dich so und so nannten, bevor du gebeten hattest, Herr, erlöse mich, oder Herr, vergib mir meine Sünden, deine Erlösung fand weit, weit, weit in der Ewigkeit statt. Jesaja war in der Ewigkeit, was er dort sah. Seine Augen sahen in der Ewigkeit, was dort passierte, wie sie mit Jesus umgingen in der Ewigkeit. Das Gleiche, was Jesaja sagt, sagt Petrus 30 Jahre später in einem seiner Briefe, in seinem ersten Brief. Er sagt, er trug unsere Schmerzen und lud auf sich unsere Krankheit. Es redet genau in dem gleichen Wortlaut vor der Kreuzigung als hier Jesaja. Und in seine Wunden sind wir geheilt, 30 Jahre nach der Kreuzigung. Jesaja und Petrus beschreiben ein und dieselbe Erlösung in der Ewigkeit. Deine Heilung. Und weißt du, wenn du das mal begreifst, dann bittelst du nicht mehr, lieber Gott, heile mich. Dann nimmst du nur noch die Heilung an. Ich bin geheilt von der Ewigkeit her. Von der weiten, fernen Ewigkeit bin ich geheilt. Schon längst passiert. Ein interessanter Fall ist, auf dem Berg der Verklärung, da ist Jesus, die Jünger, okay, das kann sein, das kann jeder. Aber dann plötzlich erscheint Moses und Elia, erscheinen 2000 Jahre auf einmal. Und sie reden vom Ausgang der Dinge. Und die wissen, um was es geht. Also in der Ewigkeit, 2000 Jahre, was sind bei Gott 2000 Jahre, ein Klacks. Und Petrus sagt, Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Und dann kommen sie wieder zur Vernunft und zur Wirklichkeit. Hier ist alles gut, Herr, in deiner Gegenwart. Und das sind die Sonntage, das sind die Stunden in der Gegenwart Gottes. Herr, hier ist gut sein. Das ist Erlösung. Und wenn du einen Blick in die Ewigkeit werfen darfst, wenn Gott es dir vergönnt, wenn Gott den Vorhang mal ein bisschen zur Seite zieht oder dich ans Schlüsselloch der Ewigkeit gucken lässt, dann siehst du plötzlich, hier ist alles vollkommen. Hier ist alles vollendet. Hier ist alles gesund. Und das schon von Ewigkeit her. Und dann sagt die Bibel, wir sind Zeugen. Zeugen. Zeugen sind nicht etwas, was man denkt manchmal, die irgendwann mal was erleben, etwas erzählen, etwas vorquatschen, etwas vorbeten oder vorsingen. Zeugen sind, die bezeugen von Dingen, die schon irgendwo mal längst in der Vergangenheit passiert ist, wo man dabei war. Man bezeugt Vergangenheit, niemals Gegenwart und niemals Zukunft. Dazu, für die Gegenwart braucht man keine Zeugen und für die Zukunft braucht man auch keine Zeugen, die kann es noch nicht geben. Aber von dem, was in der Vergangenheit seit uralten Zeiten geschehen ist, das bezeugen wir von Ewigkeit aus gesehen. Von der Ewigkeit aus gesehen ist jeder Mensch, der glaubt, erlöst. Jeder, der glaubt, geheilt. Jeder Kranke. Von der Ewigkeit aus gesehen ist jeder Kranke gesund. Jeder Verstümmelte, jeder Missbrauchte wiederhergestellt. Von Ewigkeit aus gesehen sind wir erlöst. Und wir haben gestern den stillen Sabbat, nennt man da in der Kirchensprache. Stillen Sabbat, den Samstag da zwischen Karfreitag und Ostermorgen. Der stille Sabbat. Und wo ist Jesus gewesen in der Zwischenzeit zwischen seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung? Er stieg hinab an den untersten Örter der Hölle, der Unterwelt. Und da waren Moses, da war Adam, da war Henoch, da war Noah, da war Abraham, da war Jakob, da war Isaac, da waren alle, die gelebt haben vor der Sintflut und nach der Sintflut. Und er hat alles in ein Paket genommen und er hat gesagt, so Brüder, kommt mit. und hat sie entführt. Jetzt gibt es keine Hölle mehr. Und weißt du, wer in der Hölle übrig geblieben ist? Nur noch der Teufel und sein Anhang und seine Engel. In der Hölle gibt es nur noch den Teufel und seine Engel. Und alle anderen sind entführt. Und die sind jetzt bei Gott im Paradies. Ob du glauben kannst oder nicht, ist dein Problem. Und jetzt gibt es keine Krankheit mehr. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Da verstehst du erst Paulus, was er predigt. Ein Evangelium, das einen Horizont einem sprengt. Wir sind immer so Schmalspur-Christen. Wir denken nur für heute, jetzt und für den Augenblick, wie komme ich? Aber Gott hat uns die Ewigkeit geschenkt. Ewigkeit vor uns und Ewigkeit nach uns. Ewigkeit. Und das ist legal. Wenn du die Offenbarung liest, weißt du, Offenbarung ist ein Trostbuch, das letzte Buch der Apokalypse. Ist für Menschen in Trübsal, in Drangsal, in Schwierigkeiten, Verfolgung, damals unter Diokletian, Kaiser Diokletian, ist ein Buch der Ermutigung. Und die Offenbarung ist nichts anderes als ein Blick in die Ewigkeit, wie schon alles vollendet ist. Der Thron Gottes, die Hütte Gottes bei den Menschen, die Herrlichkeit, keine Träne, kein Leid, kein Geschrei, denn die Hütte Gottes ist mitten unter ihnen. Nicht, dass sie erst sein wird. Bei Gott ist alles Gegenwart, habe ich euch gesagt. Dort gibt es keinen Raum und keine Zeit. Alles Gegenwart. Es ist vollbracht. Und weißt du, wenn du das hörst, es ist vollbracht. Zu einem amerikanischen Prediger irgendwo in Argentinien, der predigte dort und der hat so heiß gepredigt und so scharf gepredigt, da springt ein junger Mann raus und sagt, Pastor, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und der Pastor war so perplex, wusste nicht, was er sagen sollte, dann sagt der junge Mann, du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Jetzt kannst du nichts mehr tun. Jetzt gibt's nichts mehr zu tun. Hörst du mir zu? Das, was Jesus tun sollte, hat er getan. Das, was er bezahlen sollte, hat er bezahlt. Das, was er vollbringen sollte, hat er vollbracht. Es gibt nichts mehr, was noch übrig wäre, was noch nötig wäre, was nicht getan worden wäre. Ist alles getan. Alles ausgeführt. Wofür er gekommen ist. Also ausrief, es ist vollbracht. Sonst ist das Wort nicht wahr. Es ist vollbracht. Was wir hier jetzt noch erleben, ist nur noch ein Nachspiel dessen, was schon geschehen ist. Signal aus dem Jenseits. Ein Eindruck. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein Eindruck aus dem, was vor Ewigkeit ist. So wie das Licht jetzt ankommt. Endlich! Das, was passierte vor 2000 Jahren, dieses Jahr, 2000 Lichtjahre entfernt, so das Licht kommt jetzt zu mir. Puh, Mensch. Und plötzlich sagst du, aha. Erlösung ist so ein Aha-Erlebnis. Plötzlich so ein Lichtstrahl. Ein Lichtfunke. Eine Botschaft aus dem Jenseits. Und dann empfängst du diese Botschaft. Und weißt du, was in dieser Botschaft ist, wenn du so einen Satellitenschüssel ausfährst? Eine Farobalantenne. Und empfängst diese Stimme. Mein Kind, es ist alles getan. Das klingt durch dieses Sprachrohr aus dem Lautsprecher. Es ist alles getan. Was du hier hörst heute Morgen aus dem Wort Gottes durch den Heiligen Geist, ob ganz besonders die Apokalypse, die Offenbarung, es ist alles getan. Die Hütte Gottes ist nur endlich zu dir rübergekommen. Endlich hast du es kapiert. Endlich ist dir ein Licht aufgegangen. Deine Erlösung von Ewigkeit her. Seitdem gilt das, was Gott will. Gottes Wille geschieht jetzt. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Was muss ich jetzt tun, um erlöst zu werden? Du musst nur mit Gott übereinstimmen. Das ist alles. Jawohl, Herr. So ist es. Du musst nur anerkennen. Du musst nicht mehr für deine Heilung zahlen. Es ist schon bezahlt. Du musst nicht mehr für deine Erlösung etwas noch tun oder vollbringen oder irgendwie. Es ist schon alles geschehen. Für deine Wiederherstellung. Alles schon passiert. Bist du noch da? Ja. Es ist schon alles perfekt. Du musst nur noch Ja sagen. Du musst nur noch Ja sagen. Nur noch mitgehen. Nur noch mitmachen. Nur noch dich bekehren. Alles zurücklassen und sagen, Herr, ich gehe mit dir mit. Ich mach mit. Ich bin dabei. Nur noch mitmachen. Für deine Befreiung ist schon alles getan. Alles bezahlt. Die Ketten abgenommen. Du musst nur noch aus dem Gefängnis raus. Für dich gibt es keinen Teufel. Der ist in der Hölle geblieben.
Du musst das verstehen. Der Herr hat dich aus der Hölle rausgebracht. Der Teufel ist jetzt nur noch in der Hölle. Der Teufel schwachtet, der Teufel schmort, der Teufel leidet, und ich leide Pein hier. Das ist der Teufel. Du bist nicht mehr da. Du bist versetzt an himmlischen Örter, so heißt es in der Bibel. Wer hat das gelesen? Versetzt an himmlische Örter. Fromme Sprache. Ich weiß es. Dann muss man lesen. Du bist versetzt, und dieses Versetztsein heißt es, du bist nicht mehr dort, wo der Teufel dich gerne haben möchte. Du hast deinen Platz gewechselt, deine Stellung, deine Position gewechselt, bist befreit. Du musst nicht mehr dich vor dem Bösen fürchten und ihn noch füttern oder am Leben erhalten, was es auch immer ist. Du musst nicht mehr zu allem Ja und Amen sagen. Du bist jetzt in Freiheit gerufen, du bist herausgeführt. Und du kannst jetzt getrost, und Gott hat mir noch das Wort getrost, hat er gesagt, sag den Leuten, lässig weiterleben. Ganz gemütlich, gelassen weiterleben. Du musst dich nicht mehr ängstigen. Der hat kein Anrecht an dir mehr. Der hat keinen Anspruch mehr an dir. Du bist erlöst. Die Hölle hat keinen Anspruch an dir. Die Menschheit als solches hat keinen Anspruch. Wir schulden den Menschen nur noch die Liebe Gottes. Das ist, was wir der Menschheit schulden. Nur noch die Liebe. Dass wir die Liebe Gottes ihnen weitergeben. Das Leben Gottes. Aber die Menschheit hat keinen Anspruch mehr an dir und an mir. Außer der Liebe Gottes. Und wir sind Schuldner der Liebe. Du kannst alles ignorieren. Du musst das Spielchen nicht mehr mitspielen. Du bist erlöst. Du kannst ganz gemütlich weiterfahren. Deine Papiere stimmen. Du bist über die Grenze. Und wie schön ist, wenn man dann nachher über die Grenze gekommen ist. Du kannst weiterleben. Jesus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, zur Weisheit, zur Kraft, zum Leben, zum Frieden und so weiter. Schon alles passiert. Schon alles passiert. Es liegt schon alles hinter uns. Und schon sehr weit sogar. Und selbst wenn du nicht mit der Ewigkeit, wenn du nicht so weit gehst wie ich, dann glaube ich, dass die 2000 Jahre wenigstens gelten. Dass es vor 2000 Jahren passiert ist. Aber für mich persönlich, für meinen Glauben, für meine Haltung, es ist schon vor der Ewigkeit hier alles erledigt. Mein Haus ist gerettet von Ewigkeit her. Meine Seele ist von Ewigkeit, auch wenn ich hier manchmal schmachte und das Kreuz noch mit anpacken muss, beim Kreuz anpacken muss. Das ist kein Problem. Aber ich bin schon fertig. Ich lebe vom Ziel her. Nicht von der Situation her, sondern vom Ziel her. Nicht vom Augenblick. Ist schon alles dort. Ich muss nicht mehr um meine Heilung bitten. Weißt du, es ist so wichtig. Der Teufel möchte, dass du immer noch bettelst. Aber wir sind keine Bettler mehr, wir sind erlöst von der Bettelei. Ich darf ausrufen. Es liegt alles abholbereit. Es ist alles schon geliefert. Ich muss nur noch in meine Wohnung aufnehmen. Wer abholt, dem gehört es. Wer annimmt und akzeptiert, dem gehört es. Wer glaubt, der wird selig. Ganz einfach, der wird. Da passiert was. Gott hat uns alles bereitgestellt. Du musst nur noch deine Heilung ausrufen. Das ist das, was wir in den letzten Tagen auch so gelernt haben. Du musst deine Befreiung ausrufen. Ich bin frei. Halleluja. Fertig. Und gehst. Und man kann sagen, Pharao, mach, was du willst. Philister, macht, was ihr wollt. Pharisäer, macht, was ihr wollt. Ihr, woher ihr auch immer kommt, macht, was ihr wollt. Ich bin frei. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin frei. Du sagst, es klingt so leicht. Aber weißt du, du musst deine Freiheit ausrufen. Die meisten Leute haben es nicht gelernt, proklamieren. Deine Heilung ausrufen. So wie ich meinem Bruder beim Beten sagte, hör mal, spring aus der Badewanne raus. Oder ich habe gespürt, weißt du, von Gott her aus gespürt. Du hast in der Badewanne nichts zu suchen. Die Lilo, die schmachtet und sagt, Bruder, mal tu das, ich krieg den Horst aus der Badewanne nicht raus. So süß und so lieb und so nett. Ja, stell dir mal vor, sie ist nicht die Größte und die Stärkste. Aber ein Wort von Gott, ein Ausrufen, ein Proklamieren. Du sollst zu deinem Berg sprechen. Ausrufen, Berg, heb dich weg von hier. Du stehst mir im Weg. Berge, Probleme, sprich zu deinen Problemen. Du sollst aufhören, wenn du Probleme hast. Lieber Gott, lieber Heiland, mein Herr. Du sollst aufhören zu flennen, zu jammern, zu klagen. Klageweiber machen das. Du sollst sagen, Berg, heb dich weg. Krankheit, in meinem Leben hast du kein Recht. Gib dem Teufel kein Anrecht über dein Leben. Wem du zu herrschen erlaubst, der wird dich beherrschen. Auch wenn es eine Mücke ist. Ausrufen. Und zwar, weil es von der Ewigkeit alles schon feststeht. Das muss nur übersetzt werden jetzt.
aus der Tiefe, aus der Höhe Gottes. Wir müssen nur proklamieren, nur weiter sagen, Gott wird niemand heilen. Gott wird dich nicht heilen. Vergiss es. Die Heilung ist schon bereitgelegt. Die musst du nur ausrufen. Gott wäre ein dummer Gott, wenn er das, was er schon längst getan hat, was schon längst fertig ist, nochmals produzieren würde, nur dir zuliebe. Es ist alles bereit. Der Tisch im Angesicht deiner Feinde ist gedeckt. Du musst nur kommen und sagen, der Bedienung, was du brauchst. Du musst nur ordern. Das ist alles. Machst du zu leicht? Auf dich wartet die Gesundheit. Die Gesundheit steht schon in Startlöchern. Wann kann ich losrennen und ihn heilen? Oder deine Segnungen warten auf dich. Du musst nur ausrufen. Deine Vergebung, deine Freude. Du musst nur anfangen zu lachen. Es gibt ja Osterlachen. Schon gehört? So klingt Osterlachen. Ein bisschen zaghaft. Osterlachen. Wahre Christen lachen an Ostern. Die jubeln an Ostern. Und du musst anfangen zu lachen. Weine und alle weinen mit. Lach und alle lachen mit. Kannst du aussuchen, was du willst. Es liegt an dir. Deine Zukunft, dein Leben, hier, dieses Leben. Du kannst dein Leben fristen und dich auffressen. Oder du kannst sagen, weg damit, ich lebe. Ich lebe. Du musst mehr mit dir selber reden, im Auftrag Gottes reden. Ich lebe, sagt Jesus. Jesus hat nicht gesagt, der Vater lebt. Oder sie leben. Er sagte, ich. Ich bin die Auferstehung. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Er wollte nie ein Du sein. Und schon gar nicht ein Wir. Er war ich. Und du musst dein wahres Ich entdecken. Gott in uns. Christus in uns. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und dann hörst du auf so schwammiges Christenleben. Ich bin schon vollendet. Weißt du, ich sehe mich vom Ziel. Ich weiß, ich bin nicht fertig. Wenn ich sterben werde, irgendwann mal werde ich das müssen. Mir bleibt nichts erspart. Aber wenn ich einmal sterben werde, ich werde wissen, ich habe noch 90% nicht geschafft, was ich schaffen wollte. Ich werde genau wissen, 90% von meiner Heiligung habe ich nicht geschafft. Wäre froh, wenn ich 90% oder 10% schaffen würde. Ich bin sogar meiner Meinung nach, dass ich nicht einmal 2% geschafft habe, wenn ich in den Himmel gehe. Und dann komme ich hin als Sünder angeblich. Und dann werden die Leute erzählen, so am Grab sind sie alles Heuchler. Aber dann werden sie erzählen, ach so, weißt Bruder, mach tut es, wie der geredet hat. Und die Kassetten werden nochmals laufen und die CDs nochmals abgespielt werden. Und die werden jammern und klagen und so weiter und bedauern und so weiter. Also er hinterlässt eine Lücke. Alles verlogen. Ja, es ist wahr. Alles Lügen. Nirgendwo wird so viel gelogen wie am Grab. Weißt du, die Leute schmeicheln. Und ich weiß, das ist wahr. Lass mich mal reden. Aber dann komme ich im Himmel an. Und er wird meinen Mangel, meine 99%, die mir noch fehlen, ausfüllen mit seinem Reichtum. Halleluja. Das ist Auferstehung. Die alten Klamotten lasse ich zurück. Die Unterwäsche können andere waschen. Die Schuhe können andere putzen. Ich lasse alles zurück und 99% seiner Gnade und Herrlichkeit, das ist Auferstehung. Und ich sehe mich, deshalb, weißt du, es ist gar nicht so, Paulus sagt, ich weiß nicht, was jetzt richtig wäre. Abzuscheiden und beim Herrn zu sein oder hier zu bleiben. Aber euretwegen bleibe ich hier. Ich habe noch eine Familie. Bleibe ich hier. Das ist Auferstehung. Und das wird alles hinzugefügt, wenn ich dort, weißt du, genauso wie ich jetzt im Glauben alles nehme, was in meinem Leben schief gelaufen ist. Herr, vergib mir. Das ist auch so eine Sache, Glaubenssache nur. Das ist nur noch Glaubenssache. Hier im Kopf muss es passieren. Dann kommt es auch hier rüber. So, und meine Vergangenheit, so wie er meine Vergangenheit gelöst hat, komplett, so löst er meine Zukunft komplett. Komplett. So einfach ist es. Ich habe keine Probleme mit der Ewigkeit. Ich freue mich eigentlich. Weißt du, wenn ich drüben ankomme in der Herrlichkeit Gottes, da ist alles fertig. Da bin ich ein Heiliger. Als ich hier aus dem Wasser rauskam, ich sage euch wirklich, ich war so naiv, frisch bekehrt. Und dann stand ich vorm Spiegel. Also lieber Gott, ich habe mich getäuscht. Ich dachte, jetzt bin ich ein Heiliger. Jetzt stand ich da. Und vielleicht eine halbe Stunde ging es gut mit mir und dann habe ich schon den ersten Fehler begangen. Habe ich gedacht, doch, die Taufe war doch nicht richtig. Ich habe schon
Eine Weile hat der Teufel mich so angefochten, ich sollte mich nochmals taufen lassen. Aber ich sage, Teufel, ich werde dir den Spaß nicht machen. Einmal getauft genügt's. Einmal beerdigt genügt's. Einmal Trauerfeier zu haben, einmal diesen Todesweg gegangen zu sein, genügt's. Ich will, muss nicht zweimal sterben. Selig und heilig ist der, über den der zweite Tod keine Macht mehr hat. Das ist von der Ewigkeit aus gesehen. Auferstehung, von der Ewigkeit aus gesehen. Ich bin schon erlöst. Und zwar schon immer. Jetzt halte ich mich fest. Ich habe mich bekehrt und zwar, ich habe mich bewusst für Jesus entschieden. Und das ist okay. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin in der Ewigkeit schon von Gott bestimmt, von Gott erwählt, von Gott gewollt, von Gott alles erledigt, alles in Ordnung gebracht. Gott hat mich bis zu diesem Moment, wo ich hier heute Abend, heute Morgen stehe, alles schon in der Ewigkeit vorbereitet, durchgespielt. Ich spiele nur noch nach, ein bisschen. Und alles schon vorbereitet. Ist alles schon fertig. Eigentlich, weißt du, du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. Alles schon fertig. Warum quäle ich mich so? Geschwister, ich möchte euch helfen. Quält euch nicht mit eurer Erlösung. Eure Erlösung ist vollbracht. Von Ewigkeit her schon. Du musst nichts mehr tun. Und je mehr, und jetzt pass auf, was ich dir sage, je mehr du tust, desto mehr verherrlichst du den Teufel. Weil schon alles bezahlt ist. Je mehr du denkst, jetzt muss ich einatmen, ausatmen, jetzt muss ich fromm spielen, je mehr Zweifel drückst du aus. Das ist schon getan. Du musst nur deine Erlösung genießen. Und weißt du, was ich genieße? Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Vor langer Zeit. Das ist Erlösung. Erlösung ist eine Sache, nicht von gestern, heute oder morgen oder übermorgen, schon von der Ewigkeit her. Dieses Drama ist abgeschlossen. Ich muss nur akzeptieren. Ja, Herr, ich mach mit. Ich spiele mit dieses Spiel. Viele wissen noch nicht. Sie haben noch sich keine Gedanken gemacht. Du brauchst die Auferstehung Jesu, dass du wieder ganz neu erlebst, dass er in dir lebt. Christus in uns. Christus in dir, in mir. Wow. Lass uns aufstehen. Lass uns heute Morgen ganz neu die Erlösung kapieren. Verstehen, begreifen, annehmen. Und sagen, ja Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Halleluja. Mir geschehe, wie du in deinem Wort vorgesprochen hast. Weißt, und wie du mir in deinem Wort vorgemacht hast. Moses musste die Stiftshütte bauen und die Stiftshütte ist nicht eine Erfindung von Moses oder auch eine Erfindung von irgendein paar Fromme. Gott hat Moses die Erlösung, diese Stiftshütte komplett im Himmel gezeigt. Das heißt, die Erlösung war bereits im Himmel und die Stiftshütte ist nichts anderes wie Schattenbilder auf Jesus Christus, auf die Erlösung, Opferaltar, Waschbecken etc., dieses Zelt, diese Bäume aus Akazienbäume und dieses und so weiter. Das war schon alles, bevor Jesus gestorben ist, bevor Jesaja geweissagt hat, bevor irgendjemand von Jesus was gehört hat, war schon im Himmel alles dargestellt, die Stiftshütte Gottes. Diese Hütte Gottes, Moses muss nur noch genau nachbauen, nachvollziehen. Und du musst nachvollziehen. Ich sage noch einen dummen Gedanken. Jesus starb auf Golgatha, das steht in der Bibel bei euch, bei mir auch. Und dann ist der Übersetzer oder der Schreiber der Bibel, und ich glaube, dass kein Buchstabe zu viel und kein Buchstabe zu wenig in der Bibel ist, dass jedes Wort in der Bibel eine Bedeutung hat und sogar mathematisch von Gott genau berechnet ist. Jeder Buchstabe, jede Silbe, jedes Pünktchen, Jesus sagt sogar nicht einmal, ein Komma wird vergehen von meinem Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und da steht auch so ein dummer Gedanke in der Bibel. Jesus wurde gekreuzigt auf Golgatha, verdolmetscht Schädelstätte. Wer hat es gelesen? Schädelstätte. Also, wenn ihr richtige Bibel liest, steht euch bei euch Schädelstätte drin. Weißt du was? Warum heißt es um Himmels Willen Golgatha? Das kann doch jeder Mensch kapieren, jeder festhalten und sagen, Jesus ist gestorben auf Golgatha. Es nützt nichts, wenn Jesus auf Golgatha gestorben ist. Er muss in deinen Schädel rein. Schädelstätte. Hier muss er rein, in deinen Kopf, in dein Herz, in deine Seele, in deine Zehenspitzen. Er muss in unser hier gestorben sein, hier muss er auferstanden sein, hier muss das Wunder passiert, hier muss der Sieg entschieden werden, hier im Kopf, im Herzen. Vater, ich danke dir für die Erlösung, die vollbracht ist. Es ist alles getan. Und wir sind 2000 Jahre oder Ewigkeit zu spät. Und ich danke dir, dass wir das annehmen dürfen. Und deine Herrlichkeit beugt sich herab über dein Volk, über deine Kinder heute Morgen. Und ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass der Himmel offen ist über dein Volk und über deine Gemeinde. Herr Jesus, und du segnest Menschen, die noch nicht erlöst sind, dass sie die Erlösung akzeptieren. Oder solche, die schon erlöst sind, aber immer noch Zweifel haben, immer noch unsicher sind, verunsicher sind, dass sie einfach Ja sagen. Ja sagen, ich nehme das an, was vor Ewigkeit her passiert ist, was Moses dort am Thron Gottes geschaut hat, diese Stiftshütte, die Bundeslade, die Herrlichkeit Gottes, alles was da ist von Ewigkeit her, dass das wieder neu erlebt und neu erfahren wird in meinem Gedanken, in meinem Herzen, in meinen Gefühlen, in meinem Verstand. Herr, das will ich wieder ganz neu erfahren. Vielleicht kann jemand ans Klavier kommen. Ich möchte fragen, wenn jemand hier ist heute Morgen und du bist noch nicht erlöst und du sagst, ich verstehe nicht alles, was hier alles gespielt wird, was hier alles gesagt wird, und du möchtest, dass man für dich betet heute Morgen. Ich möchte mir Zeit nehmen, bevor wir fortfahren zum Abendmahl, möchte ich doch noch Gelegenheit geben. Menschen, die Zweifel haben an ihrer Erlösung. Du bist nicht hundertprozentig sicher. Bin ich erlöst oder bin ich nicht erlöst? Und wie weiß man, dass man erlöst oder dass man nicht erlöst ist? Man weiß, dass man erlöst ist, wenn man hier die Augen zumacht, dass man drüben in der Ewigkeit aufwacht. Dann ist man erlöst. Alles andere ist Einbildung. Wenn du hier heute Abendmittag deine Augen zumachst und in der Ewigkeit aufwachst, du weißt, ich bin erlöst. Wenn du das weißt heute Morgen, ist okay. Danke Gott an deinem Platz. Danke für deine Erlösung. Du musst dir bewusst werden der Erlösung und viel mehr danken. Du wirst so fest, je mehr du dankst für das vollbrachte Werk, für die vollbrachten Taten Gottes.